durchsetzen. Seit 18 Wochen sind wir jetzt auf einer Tour durch die Apostelgeschichte mit der Hoffnung, dass wir sehen können, wie die erste Kirche gelebt und geliebt hat und dass wir immer mehr dieses Leben und diese Liebe, die die erste Kirche hatte, auch als Kirche, als Gemeinde reflektieren können. Und da machen wir heute weiter in Woche 18 dieser Predigtreihe und ich freue mich drauf, weil heute werden wir über Gamaliel reden, einen sehr interessanten Charakter in der Apostelgeschichte 6. Ihr könnt eure Bibel schon mal aufschlagen, wenn ihr die dabei habt, Stifte zücken zum Unterstreichen und in den Rand schreiben und dann starten wir gleich durch. Eine organisatorische Sache habe ich noch. Ich habe hier einen von diesen schönen Drückern. Drücker, so heißt es auf Schwäbisch zumindest. Also Drücker, wo ich die Folien weiter klicken will. Der hat ein bisschen Verbindungsprobleme ab und zu. Das heißt, wenn ich so mache, dann müsst ihr alle da vorne euch kurz ducken, okay? Können wir das mal testen? 1, 2, 3 und perfekt, super. Kleiner Spaß, müsst ihr nicht machen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Hey, lasst uns zusammen beten. Jesus, danke, dass wir lachen dürfen und Spaß haben dürfen und dich feiern dürfen und dein Leben genießen dürfen und uns auf deine Wahrheit lehnen dürfen und schauen, was du uns heute zu sagen hast. Jesus, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort aufzuschlagen und dich dadurch besser kennenlernen, Jesus. So bitte ich dich, dass niemand aus dem Raum geht heute, so wie er reingekommen ist, sondern dass Veränderung stattfindet, dass du Herzen berührst, dass du mich lehrst und uns lehrst und dass du jetzt durch mich sprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gamaliel war ein schmächtiger, kleiner Mann. Langer, grauer Bart und dunkle, braune Augen. Gamaliel war einer dieser unscheinbaren Männer. Man hat nicht viel von ihm gesehen und nicht viel von ihm gehört. Wie ein ruhiger See, ruhiges Wasser, aber doch sehr tief. Er ist einer dieser Personen, der nichts sagt die meiste Zeit, aber wenn er was sagt, dann hat er die Aufmerksamkeit von jedem im Raum. Dann starrt jeder auf das, was er zu sagen hat und die Ohren kleben an seinen Lippen. Gamaliel war ein sehr weiser Mann, ein jüdischer Gelehrter, der um die Zeit Jesu gelebt hat. Er war Gelehrter und damit auch Lehrer. Er hat selber viel unterrichtet. Sein berühmtester Schüler, Saulus von Tarsus. Saulus saß unter Gamaliel jeden Tag seiner Kindheit, als Gamaliel wieder die Tora aufgeschlagen hat und ihm erklärt, was die Tora bedeutet und was alles in der Tora steht. Und ich kann es mir vorstellen, wie dieser Saulus dran saß, nach dem Unterricht zu seinem Lehrer nach vorne ging, mit großen Augen und gefragt hat, aber Gamaliel, wie verhält es sich denn damit und hiermit? Und geduldig saß dieser Gamaliel und hat seinem Lieblingsschüler Saulus immer wieder erklärt, was es mit dieser Tora, mit diesem Gott Yahweh auf sich hat. In letzter Zeit konnte Gamaliel aber nicht viel lehren. Es war Aufruhr in der Stadt, es war Aufruhr in Jerusalem. Er konnte nicht einfach wie sonst in den Lehrsaal laufen und seine Schüler unterrichten, sondern jetzt mussten sie sich mit einer neuen Lehre auseinandersetzen. Eine neue Lehre, die gekommen ist, als dieser Prediger Jesus von Nazareth nach Jerusalem gekommen ist und gepredigt hat und gesagt hat, das Königreich Gottes kommt. Das Königreich Gottes ist nahe. Und dann ist er gestorben, dieser Jesus. Am Kreuz hing er. Aber seine Nachfolger, einige Tage später, eigentlich hätten sie ja wissen sollen, dass es alles vorüber ist, dass dieser Jesus vorüber ist, aber stärker als je zuvor sind sie herausgegangen nach ganz Jerusalem und nach ganz Israel und sie haben von Jesus gepredigt. Jesus von Nazareth, der auferstandene König, haben sie gesagt. Für Gamaliel ist das erstmal neu. So auch für die anderen Lehrer in Jerusalem. Immer wieder treffen sie sich, um sich damit auseinanderzusetzen. Was machen wir mit diesen Menschen? Was machen wir mit dieser neuen Lehre? Schon oft haben sie die Aposteln einberufen, so auch kurz bevor dem, was wir lesen. Und sie haben zu den Aposteln gesagt, ihr dürft nicht mehr lehren. Wir wollen nicht, dass sich diese Lehre von diesem Jesus als König verbreitet. Seid still, haben sie immer wieder gesagt. Aber doch haben sie weiter gepredigt. Erst vor einigen Tagen haben sie diese Jünger, wie sie sich nennen, in ein Gefängnis gesteckt. Und am Tag danach standen sie aber wieder im Tempel, sind aus dem Gefängnis raus und haben gepredigt, wieder gepredigt von diesem Jesus. Und Gamaliel fragt sich selbst, was sollen wir als Elite, als Lehrende, als Herrschende mit dieser Lehre tun? Wie sollen wir damit umgehen? Und Gamaliel weiß, wie die im Kreise, in seinem Kreise damit umgegangen sind. Wut, pure Wut und purer Hass. Immer wieder sind sie zusammengekommen und die ganze Sitzung ist in einem Schreikonzert geendet. Töten müssen wir sie, haben sie geschrien auf der einen Seite. Schlagadern an der Stirn rausgesprungen. Sabber den Mund runtergelaufen, voller Wut über diese neue Lehre. Aber Gamaliel war ein bisschen anders. Gamaliel war bedachter und ruhiger. Er hatte einen kühleren Kopf als seine Kollegen. Und immer wieder fragt er sich, wie sollen wir mit dieser neuen, unbekannten Lehre umgehen? Seine Antwort finden wir jetzt im Text, die er für sich gefunden hat. Also lasst uns lesen in Vers 33. Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn. Also wir befinden uns jetzt in dem Verhör, das stattfindet. Und die Jünger haben gerade wieder mal gepredigt und sie haben gesagt, ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt. Und alle, die in diesem Rat sind, die dort zuhören, werden zornig. Und sie, geht es weiter, hätten die Aposteln am liebsten auf der Stelle getötet. Hier ist die Antwort, wie 99% der Führungskräfte in Israel mit den Jüngern gern umgegangen wären. Töten, aus dem Weg schaffen und wir haben keine Probleme mehr. Vers 34. Da erhob sich eines der Ratsmitglieder, ein Pharisäer namens Gamaliel. Da ist er also. Und so ein weiser Lehrer, der Lehrer von Saulus, der zu Paulus wurde. Ein Gesetzeslehrer, der beim ganzen Volk im hohen Ansehen stand. Gamaliel beantragte, dass die Angeklagten für einen Augenblick aus dem Saal geführt wurden und sagte dann zu den versammelten Vertretern unseres israelitischen Volkes, überlegt euch genau, wie ihr mit diesen Menschen verfahren sollt. Da ist er also, der kühle Kopf, die Weisheit, die dieser Gamaliel hat. Und er sagt, lasst uns alle mal tief durchatmen, lasst uns alle mal runterkommen, lasst uns mal die Jünger aus dem Raum schicken und uns ganz genau überlegen, wie wir mit ihnen fortfahren, bevor wir nur noch Entscheidungen aus der Wut raustreffen. Weise Entscheidung von Gamaliel, erstmal einen kühlen Kopf zu bewahren. Und er hat auch schon einen Lösungsvorschlag bereit. Vers 36. Es ist schon einige Zeit her, da machte Teudas einen Aufstand. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein und tatsächlich schlossen sich ihm etwa 400 Männer an. Doch Teudas wurde getötet und alle seine Anhänger liefen auseinander, sodass sich die ganze Bewegung in nichts auflöste. Problem gelöst. Und es gab sogar noch einen zweiten Fall. Danach, Vers 37, zur Zeit der Volkszählung trat der Galiläer Judas auf. Er scharrte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Einfach. Also, was ist die Lösung? Offensichtlich mit den Christen, mit diesen Jesus-Nachfolgern, Vers 38. Was daher den vorliegenden Fall betrifft, rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt, sagt Gamaliel. Geht nicht gegen sie vor. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Vers 39, wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Fragt er, wollt ihr als die dastehen, die gegen Gott kämpfen? Und was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Sehr viel Autorität, sehr viel Weisheit spricht er hier, dieser Gamaliel. Das Gamaliel-Prinzip wird übrigens heute sehr oft noch verwendet, ist bekannt als das Gamaliel-Prinzip. Vielleicht habt ihr den Namen auch schon mal gehört. In den Naturwissenschaften wird es zum Beispiel oft benutzt. In den Naturwissenschaften hat man ja eine Theorie und dann wird das getestet und dann hat man die Testergebnisse und die Ergebnisse bestimmen, ob die Theorie wahr ist. Also im Prinzip läuft das ja gleich. Wir haben eine Theorie, dann testen wir das, hält es stand und wenn ja, dann wissen wir, dass es Wahrheit ist. Das Prinzip das Gamaliel-Prinzip. Ich glaube auch, dass das Gamaliel-Prinzip hinter einer der einflussreichsten Strömungen heute steht. Der einflussreichsten Strömung der Postmoderne, dem Pragmatismus. Manche von euch kennen das Wort Pragmatismus und haben es schon oft gehört. James, der Amerikaner, also der Pragmatismus ist eine philosophische Richtung, der aus den USA kommt. Was erstmal spannend ist, weil Philosophie ist normal immer aus dem europäischen Festland. Aber das ist eine, die aus dem 19. Jahrhundert der USA kommt. Und James ist einer der Ersten, der dieses Wort benutzt hat und darüber schreibt. Und er definiert den Pragmatismus so, und ihr seht da auch wieder dieses Gamaliel-Prinzip. Okay, und duckt euch. Okay, Heiko, du musst mal die erste Folie machen, bitte. Er sagt, der Pragmatismus ist ein Wegschauen von den ersten Dingen, also Prinzipien, Kategorien und angenommene Notwendigkeiten. Und es ist ein Hindrehen zu den letzten Dingen, den Früchten, Konsequenzen und Fakten. Also ein Wegdrehen vom Ersten und ein Hindrehen zum Letzten. Erstmal vielleicht ein bisschen confused. Ich habe noch eine zweite Definition für euch, Heiko, wenn du das mal machst. Pragmatismus sagt im Prinzip, und man kann es nicht immer so vereinfachen, es gibt auch viele Strömungen und Richtungen des Pragmatismus, aber wenn ich es zusammenfassen würde als eine Richtung und Strömung, würde ich wahrscheinlich sagen, Pragmatismus sagt, dass wahr ist und gut ist, was funktioniert. Im Prinzip, was dieser Gamaliel hier sagt, es kann ja sein, dass das Christentum wahr ist. Lasst uns mal schauen, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, auf lange Sicht gesehen, wenn es erfolgreich ist, dann ist es wahr. So wird heutzutage gedacht. Und wir alle denken teilweise so. Wir alle sind so beeinflusst von diesem Pragmatismus. Ich auch. Und es ist gar nicht unbedingt schlecht. Als wir hier ins Vereinshaus gekommen sind vor 5 Monaten, haben wir ja unter anderem gesagt, ja, wir schauen mal, wie es sich entwickelt und wenn es klappt, dann ist es gut und richtig, wenn wir als Gemeinde wachsen und wenn neue Leute dazukommen. Im Prinzip eine Form des Pragmatismus, wenn es funktioniert, wenn es klappt, dann ist es richtig und gut. Pragmatismus sagt, was wahr und gut ist, ist, was funktioniert. Ich habe vor kurzem ein schockierendes Video auf Facebook gesehen und da ging es um die Aufstände in Ostdeutschland und da haben kleine Meetings stattgefunden, normal nur wenige Leute, aber da hat einer in die Kamera gesagt und er hat über die Situation mit Flüchtlingen geredet und er hat gesagt, hier ist, was wir machen sollten. Unfassbar, was er gesagt hat. Abscheulich eigentlich. Er hat gesagt, lass uns doch so machen. Lass uns doch alle Christen in eine Stadt stecken und alle Moslems in die andere Stadt stecken. Und dann schauen wir mal, was besser funktioniert, hat er gesagt. Abscheulich, was er da sagt. Aber es ist auch eine Form des Pragmatismus. Lass uns mal das probieren und das probieren. Und wahr ist, was am Ende Bestand hat und was am Ende besser scheint. Form des Pragmatismus. Oder viele von euch kennen wahrscheinlich die Globuli, diese kleinen Kügelchen, die man essen kann, die Medizin, wo es eigentlich keine wirklich wissenschaftlichen Beweise gibt, dass sie funktionieren. Ich nehme die aber öfters, meine Mama tankt sie mir ab und zu, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ich nehme die, ich habe da gar nichts dagegen. Wenn es funktioniert, ist mir egal, ob es Studien gibt oder nicht. Wahr ist, was funktioniert. Gut ist, was funktioniert. So leben wir sehr oft und das ist sehr oft unsere Einstellung. Und Gamaliel nimmt diesen Pragmatismus, wahr ist und gut ist, was funktioniert und sagt, genau das müssen wir jetzt auf die Religion anwenden und wir müssen einfach mal schauen, wie sich das Christentum entwickelt. Und es ist wahr, wenn es funktioniert. Die Frage ist jetzt aber, war Gamaliel mit dieser Aussage wirklich weise? Ist das Weisheit, was er hier gesprochen hat? Ich habe mich sehr lange mit auseinandergesetzt diese letzte Woche und es ist eine schwere Frage. Meine erste Predigt war vorbereitet mit, lasst uns alle mal so weise sein wie der Gamaliel. Manchmal dreht sich, was man in der Predigt so vorbereitet, genau auf die andere Seite rum, wenn man sich intensiver mit auseinandersetzt. War es weise, was Gamaliel hier gemacht hat? Zum einen glaube ich, ja. Ja, weil er offen für Neues war. Die ganzen anderen Menschen im Rat, die waren so voll von Hass und Sorge, ihre Position zu verlieren, dass sie gar nicht erst zugehört haben und gar nicht erst eine Chance gelassen haben. Und in diesem Sinne ist Pragmatismus gut. Lasst uns offen sein, lasst uns zuhören, auch anderen Strömungen, auch anderen Glaubensrichtungen ab und zu und offen sein ein Stück weit. Wir haben heute eine pfingstlerische Band da, was absolut genial ist. Wir hatten auch schon baptistische da oder landeskirchliche Bands. Offen sein für verschiedene Strömungen und Richtungen, ganz auch wichtig. Von dem her ist es richtig, was er hier sagt. Aber ich glaube, dieses Gamaliel-Prinzip ist auch sehr gefährlich. Auf zwei Ebenen. Zum einen finde ich diese Philosophie falsch angewandt, kann zur absoluten Katastrophe führen. Stellt euch mal vor, diese Philosophie wurde von dir am Anfang des Zweiten Weltkriegs oder des Nazi-Regimes benutzt werden. Lasst uns mal schauen, ob es durchhält, ob es Bestand hat und dann wird es auch gut und richtig sein. Ja? Das ist natürlich nicht, was irgendjemand von uns denkt. Deshalb muss man aufpassen, dass man mit so einem Prinzip nicht die Türen zu allem möglichen Dreck aufmacht. Aber auch und wichtig finde ich, ist, dass es nicht richtig ist, was Gamaliel hier sagt, weil es einen religiös-pragmatischen Ansatz annimmt, der die Wahrheit auf dem Endergebnis beruhen lässt und deshalb die Entscheidung in die Ewigkeit verschiebt. Die Entscheidung in die Ewigkeit verschiebt. Ein Gamaliel kann auf diesem Prinzip basierend nie eine Entscheidung treffen. Ja, ist das Christentum richtig oder ist es falsch? Ist Jesus wirklich auferstanden? Ja, wie kann man das denn messen? Ab wann hat es genug bestanden? Und so zögert er und streckt er seine Entscheidung, die er machen sollte und machen muss, auf die Endlichkeit hinaus. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass er jetzt keine Entscheidung treffen kann und sich jetzt auf keine Seite schlagen kann. Wir haben es in der WM mitgemacht mit unserem Deutschland-Team. Zweiten Spiel, Katastrophe, du wartest das ganze Spiel drauf, dass endlich mal der entscheidende steile Pass gespielt wird. Dass Werner durch kann, den Ball annehmen und ins rechte untere Eck hauen kann. Aber der Pass kam nicht. Und warum kam er nicht? Weil, ja, wir sind geduldig als Nationalmannschaft. Spiel hat 90 Minuten. Immer geduldig sein und vielleicht gibt sich die Chance dann. Kein Risiko eingehen. So war ein bisschen die Einstellung. Haben wir zum Glück in der 95. Minute den Groß, der unser Tor gemacht hat. Aber dann das nächste Spiel. Wieder genau die gleiche Einstellung, ja. Nicht zu viel Risiko eingehen, abtasten, vorsichtig sein, mal schauen, wie sich's entwickelt. Und nach dem Spiel sind alle beisammen gestanden und haben gesagt, ja, hätten wir doch mal den steilen Pass gespielt, gell. Hätten wir mal ein bisschen früher die Entscheidung gemacht und den entscheidenden Pass gespielt, aber dann war es zu spät. Das Spiel wird in den 90 Minuten entschieden, plus Nachspielzeit und nicht danach in den Interviews. Aber genau das ist, wofür Gamaliel ja im Prinzip plädiert. Danach, wenn alles vorbei ist, wenn die Aufregung vorüber ist, wenn die Christen gewonnen haben oder eine andere Richtung gewonnen hat, dann können wir uns entscheiden, dann können wir den Pass spielen, dann zu spät. Zu spät. Gamaliel hätte am Ende dieses Tages tot umfallen können. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wie alt er war. Und er hätte es verpasst. Er hätte es verpasst, eine Entscheidung zu machen für Jesus. Seht ihr, ich glaube, anders wie es vom Pragmatismus gelehrt wird und von Gamaliel hier gelehrt wird, wird die Wahrheit nicht im Vorausschauen gefunden und im Überlegen, was wird Erfolg haben, sondern die Wahrheit wird im Zurückschauen gefunden werden. Die christliche Wahrheit wird im Zurückschauen gefunden, und zwar Zurückschauen aufs leere Grab. Da ist die Wahrheit, die Auferstehung. Kannst du mal die nächste Folie machen? Wahrheit wird im Zurückschauen durch einen Blick ins leere Grab gefunden. Es ist also nicht nur praktisch, das Christentum, die Wahrheit, es ist auch faktisch. Nicht nur praktisch, auch faktisch. Nicht nur nach vorne schauen, sondern zurückschauen ins leere Grab. Es ist keine Zukunftsmusik, sondern eine Hymne der Vergangenheit, der Geschichte, was hier passiert ist. Das Christentum schaut zurück ins leere Grab und nicht nach vorne, was eines Tages passieren könnte oder auch nicht, und legt sich dann auf die Wahrheit fest. Als Petrus an diesem Ostermorgen alleine in seinem Zimmer saß und die Nachricht zu ihm kam, das Grab ist leer. Da ist er nicht in seinem Zimmer sitzen geblieben und hat überlegt, was könnte denn in der Zukunft sein und könnte das bedeuten, dass eines Tages Jesus der Sieger ist. Nein, er ist gegangen, zurückgegangen, zurück ans Grab und hat geschaut, was da passiert ist. Und Jesus ist ihm begegnet. Wir dürfen zurückschauen ans leere Grab und dort Wahrheit finden. Nicht nur in dem könnte sein eines Tages. Und dort finden auch die Jünger Hoffnung. Vers 40. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesus in der Öffentlichkeit zu reden. Und dann ließ man sie gehen. Wahr ist, was funktioniert. Wahr und gut ist, was funktioniert. Darf ich dich mal fragen, für die Apostel, die gerade ausgepeitscht werden, wahrscheinlich bis auf ihre Knochen bluten, funktioniert da das Christentum? Das ist die Frage, wie definiert man funktioniert, oder? Vers 41. Und die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat, Achtung, voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namen Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Boah! Und unbeirrt lehrten sie weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Sie verkündigen Christus Jesus, dass Jesus der Messias ist. Und das ist die gute Nachricht. Und da definieren sie ihr Funktioniert. Funktioniert das Christentum? Ja, weil Jesus gestorben und auferstanden ist und er ist der Messias. Und das Wichtige ist, dass sie das Funktionieren, den Pragmatismus, nicht auf ihr leibliches Wohlergehen definieren, wie wir das so oft machen. Ich glaube, die meisten von uns, ich inklusive in dem Raum, wenn wir gefoltert werden würden und ausgepeitscht werden würden, da würden wahrscheinlich schnell Zweifel kommen. Ist das wirklich das Richtige? Ist das wirklich die Wahrheit? Hätte das Jesus wirklich gewollt? Würde Gott das wirklich zulassen? Und auf einmal kommen wieder alle die Fragen. Und wir sagen, nee, das funktioniert ja nicht. Also kann es auch nicht wahr sein. Aber genau das tun sie nicht. Sie gucken nicht drauf, was funktioniert oder was fühlt sich gut an, sondern sie schauen drauf, was ist passiert an diesem Ostermorgen, als Jesus auferstanden ist. Die Wahrheit wird im Zurückschauen auf das leere Grab gefunden, nicht im Pragmatismus, was zu funktionieren scheint heute oder in der Zukunft. Das heißt, machst du mal als nächste, Heiko, wenn funktioniert nicht richtig definiert ist, ist der Pragmatismus definitiv ein Irrweg. Und ich mag uns als Gemeinde da heute auffordern, uns ganz genau zu überlegen, wie wir funktionieren, definieren. Was heißt es für dich, dass Jesus König ist und auf seinem Thron sitzt? Was heißt es für dich, dass du wirklich wahres Leben in ihm hast, schon heute? Weil wenn du anfängst zu definieren, ja, wahres Leben zu haben, heißt eigentlich keine größeren Probleme zu haben. Finanziell stabil zu stehen, Schmetterlinge im Bauch zu haben, wenn ich an Jesus denke, dann definieren wir den Glaube, die Wahrheit falsch. Ich glaube aber, das ist die Lüge, die uns immer wieder erzählt wird in unserer Kultur. Funktioniert ist, was funktionieren tut, also wahr ist, was sich gut anfühlt. Und so schnell rutschen wir in den Hedonismus und sagen, wahr ist, was mir Freude gibt. Wahr ist, was sich gut anfühlt. Oder in den Pluralismus. Wahr ist, was für mich jetzt einfach richtig ist und vielleicht ist für dich was ganz anderes richtig und es ist ja genauso gut. Ich glaube, das findet alles ihren Ursprung in diesem Pragmatismus. Letzte Woche das Buch The Christian Mind gelesen von Harry Blamire. Und er sagt, das Problem von uns Christen heutzutage ist, dass er nennt es die Christian Mind, also das christliche Denken, eigentlich gar nicht mehr richtig gibt in unserer Welt. Er sagt, Christen sind heute so beeinflusst von den Medien, von Facebook, von Instagram, von den Zeitungen, die wir lesen, dass unser Denken eher so wie Instagram funktioniert und wie die Zeitungen, als wie Paulus es lehrt zum Beispiel. Christian Mind, sagt er, gibt es gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein Stück weit wahr. Unsere Meinungsbildung ist so sehr beeinflusst von anderen Dingen außerhalb von dem, was Jesus zu uns sagt. Vor allem von da beeinflusst. Und ich mag dir heute einfach mal eine Frage mitgeben. Eine Frage über den Pragmatismus, dass du das auch in deinem Leben anwenden kannst. Und die Frage ist das, wie sieht für dich funktionierender christlicher Glaube aus? Nimm die mal mit. Christlicher Glaube, der funktioniert. Wie sieht das für dich aus? Und schreib es dir mal auf. Mag dich ermutigen, irgendwann diese Woche schreib dir diese Frage auf und mach mal eine Strichpunktliste. Was gehört da alles dazu? Und dann bewerte. Lese es dir durch, ein paar Tage später nochmal und sag, was von dem ist wirklich biblisch informiert und was ist wirklich nur pur aus der Kultur. Oh, das hat sich ja gereimt. Cool. Was ist die Definition vom guten Leben? Weil ich glaube, dass im Endeffekt das Christentum absolut pragmatisch ist. Ich glaube, dass Jesus der Sieger ist, der wiederkommt eines Tages. Ich glaube, dass wir ewiges Leben mit ihm haben. Ich glaube auch, dass wir heute schon wahres Leben mit ihm erleben können. Gar keine Frage. Das Problem ist, dass unsere Definition von der Funktion normal falsch liegt. Pragmatismus, machst du die nächste? Pragmatismus ist auch falsch und gefährlich, wenn es nur der Zeitverzögerung dient. Wenn es dem dient, mich nicht festlegen zu müssen, weil ich will mal warten bis irgendwann in die Zukunft und zu sehen, was sich dann als wahr herausstellt. Und ich glaube, da gibt es auch so viele Menschen heute, die sich einfach nicht festlegen wollen, die ihren Glauben nicht festmachen wollen, sondern die einfach sagen, ich will mir das jetzt mal eine ganz lange Zeit anschauen und ganz lang überlegen und vielleicht eines Tages kann ich mich entscheiden. Ein Theologe, Lenski heißt er, nennt den Rat von Gamaliel den Rat der Unentschlossenheit. Den Rat der Unentschlossenheit. Ich glaube, heute gibt es in unserer Kultur viel Atheismus und das ist ein Problem. Aber ich glaube, was es noch viel, viel mehr in unserer postmodernen Kultur gibt, ist diese Unentschlossenen. Diese Menschen, die sich einfach nicht festlegen wollen. Die noch ein bisschen warten wollen und vielleicht eines Tages sehen sie die Früchte, vielleicht eines Tages sehen sie die Schönheit vom Christentum, aber bitte warte damit noch ein bisschen, denken sie. Und ich glaube, da ist Gamaliel schon ein sehr, sehr schlechtes Vorbild. Wir sind ab und zu im Pfingstlager gewesen, bei uns in meiner Heimat in Laufen. Und Pfingstlager war genial, hat mega Spaß gemacht. Am Schluss hat man dann eine große Feuergrube haben wir immer gehabt. Und am Schluss haben wir einfach alles verbrannt. Holz, das restliche Holz, darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber manchmal auch Sofas, die noch da waren. Nicht weiter sagen. Und dann haben sich die Kinder, die Jugendliche da auch immer einen Spaß gemacht. Feuer so hoch gestapelt und dann kam der erste Mutige immer, der gesagt hat, glaubst du, ich kann da drüber springen. Und dann ging immer das Gespringe los. Und ich weiß, ich war einer der Zögerlichsten, bin ich einfach. Und ich habe immer gewartet, bis jemand anders zuerst drüber gesprungen ist. Und in manchen Jahren war das gar kein Problem, da ist jemand anders über das Feuer gesprungen und ich habe gesehen, ja super, das hat funktioniert, jetzt kann ich auch drüber springen. In anderen Jahren ist jemand übers Feuer gesprungen und die Augenbrauen waren komplett weggebrannt. Und habe ich gewusst, okay, heute, dieses Jahr springe ich mal nicht übers Feuer, oder ich fahre noch eine halbe Stunde. Ich habe erst jemand anders sehen müssen, wie er es gemacht hat und wie er gesprungen ist. Und dann habe ich mich auch entscheiden können, aber ich war selbst unentschlossen. Und ich musste erst sehen, dass es funktioniert, bevor ich es machen kann. Stellt euch mal vor, ich mag euch mal ein anderes Bild noch geben. Stellt euch vor, ihr steht an diesem langen See, der vor euch in der Länge ausgestreckt ist. Ihr auf einer wüstenen Seite, Felsen an beiden Seiten, rechts und links. Auf der anderen Seite, ihr könnt das so ein bisschen sehen, ist alles grün und schön und Bäume mit vielen Früchten dran und grünes Gras und eigentlich wollt ihr nur noch dorthin gehen. Und vor diesem See, vor dir direkt, steht jetzt also dieses kleine Holzboot mit zwei Paddeln. Ein Mannboot, mehr passen da nicht rein. Und ein zweites steht auch noch daneben. Und ihr denkt immer darüber nach, ja, eines Tages würde ich ja gerne auf diese andere Seite paddeln und dieses Leben erleben, was ich da auf der anderen Seite erleben kann. Aber ich weiß nicht so genau, hält das Boot nicht auch aus oder gibt es nachher Stromschwellen oder ist es da drüben überhaupt schöner? Und du hast einen Tag, den Tag deines Lebens, bis du dort drüber fahren kannst, bis es dunkel wird und dein Tag vorbei ist. Und du stehst da und du überlegst dir, soll ich mich trauen, soll ich rübergehen, soll ich diesen Schritt machen? Und dann siehst du jemand anderes, der neben dir ins zweite Boot reinspringt, voll Mut und Entschlossenheit und anfängt zu rudern und rudert und rudert. Und du denkst, ich warte jetzt noch, bis ich sehe, ob er an der anderen Seite ankommt. Und wenn ja, dann gehe ich auch, weil dann weiß ich ja, dass es funktioniert hat und dass es wahr ist, was ich hier sehe. Und du siehst dieses Boot, das paddelt und paddelt und paddelt und irgendwann hinter der Linie des Horizontes verschwindet, bis du es nicht mehr sehen kannst. Und da ist es wieder weg und du hast wieder nicht mit voller Endgültigkeit erfahren können, ob es funktioniert und ob es wahr ist, was auf der anderen Seite ist, was in der Zukunft liegt. Und du hast jetzt eine Wahl. Die Wahl, in diesem dürren Land zu bleiben, in deinem Leben zu bleiben, in Sicherheit, weil du nicht sicher wissen kannst, auf was du dich einlässt. Oder die Wahl, auf ein Abenteuer zu gehen, ins Boot einzusteigen und anzufangen zu rudern. Du weißt nicht hundertprozentig, wo du ankommen wirst und wie du ankommen wirst. Aber du hast Mut, nicht dort zu bleiben, wo du bist. Ich glaube, dass viel zu viele Menschen in unserer Kultur auf der Seite, wo es bequem ist, bleiben, weil sie Angst haben, weil sie sagen, du kannst ja nicht richtig wissen, bis du da bist. Und ich mag dich dazu ermuntern, lass den Pragmatismus, die Ungewissheit in der Zukunft, dich nicht davon zurückhalten, ins Boot zu steigen, Ja zu Jesus zu sagen, Leben mit ihm zu leben. Vielleicht kann heute für dich der Tag sein, wo du sagst, ja, ich will in mein Boot gehen. Ja, ich will Beziehung mit Jesus leben. Ja, ich will mich auf sein Leben einlassen. ich mit ihm verbunden sein in seinem Tod, sodass ich verbunden sein kann mit ihm in seiner Auferstehung. Dann bitte ich dich und ich flehe dich an, lass nicht noch einen Tag vergehen. Ein Tag der Ungewissheit, ein Tag der Überlegung. Sondern lass heute der Tag sein, wo du sagst, ja, ich glaube an das leere Grab. Ja, ich glaube an die Auferstehung. Wenn das du bist und wenn du dich heute so fühlst und bereit bist, dann darfst du mit mir zusammen beten, wenn wir jetzt alle zusammen als Gemeinde beten und einfach festmachen heute und nicht mehr länger warten. Nicht wie der Gamaliel. Wisst ihr, es gibt eine religiöse Tradition, die Orthodoxen, die sagen, der Gamaliel ist ein Heiliger. Die sagen, er hat eines Tages später zum Christentum konvertiert. Er liegt jetzt übrigens in Pisa, beim tiefen, schiefen Turm von Pisa sind seine Gebeine. Aber wir wissen es nicht. Jüdische Quellen sagen uns, dass er Jude war bis ans Ende seiner Tage und nicht konvertiert hat. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich hat er nicht konvertiert, weil er alles immer offen lassen wollte und sich keine Entscheidung getraut hat. Lass heute diesen Tag sein. Lass uns beten. Jesus, danke für deine Lehre und für dein Wort. Danke, dass wir von Gamaliel heute lernen dürfen, was nicht richtig ist. Jesus, danke, dass wir deine Jünger als Beispiel haben. Die, die so entschlossen für dich aufstehen, obwohl es nicht zu funktionieren scheint. Die ausgepeitscht werden, für deinen Namen voll entschlossen dir nachfolgen. Jesus, und für alle, die bei uns im Raum sind und dir noch nicht nachfolgen, die sich noch unsicher sind, die sich noch nicht entscheiden wollen, bitte ich dich, dass du jetzt ein neues Herz gibst, Jesus. Dass sie eine Entscheidung machen können für dich. Und dass sie mit mir zusammen sagen können, Jesus, ich will, dass du Herr meines Herzens bist. Jesus, ich will, dass du mein Gott und mein Retter bist. Ich lege dir mein Leben hin, sodass ich mit dir zusammen sterben kann und mit dir zusammen auferstehen kann und ein Leben haben kann. Jesus, und wir wollen das heute jetzt festmachen. Und nicht weiter, nicht noch einen Tag in Unentschlossenheit weiterleben. Sondern sagen, Jesus, ich glaube an dich. Und ich will dir folgen. Jesus, ich bitte dich für all die in unserer Stadt, die dich nicht kennen, die dein Leben noch nicht erfahren haben, die Entscheidung noch nicht machen konnten oder gemacht haben. Jesus, gib offene Herzen in unserer Stadt und in unserem Landkreis, in unserem ganzen Land. Jesus, lass mehr und mehr Menschen sich dahin reisen, sich für dich zu entscheiden und zurückzuschauen und das leere Grab zu sehen, Jesus. Jesus, bring Erweckung hierher nach Herzogenaurach, nach Deutschland und in die ganze Welt.